Die DHV-News vom 23. April 2021. PKS 2020, Verfolgungsdruck auch in Corona-Zeiten gestiegen. USA, Virginia beschließt Legalisierung. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Ja, liebe Handfreunde, heute habe ich wieder einen ganzen Sack voll Stoff dabei, jede Menge Zeug zu erzählen hier. Und kein Termin nachher, also kann ich in Ruhe ein bisschen was erzählen. Einige Vorbemerkungen habe ich sogar schon auf dem Zettel, bevor es überhaupt richtig losgeht. Und der erste Punkt ist der Tod von Kosai K., der 19-Jährige aus Delmenhorst, der nach einer Cannabiskontrolle in Polizeigewahrsam gestorben ist, nach Einsatz von Pfefferspray. Da waren Kommentare, warum ich da letzte Woche nichts zu erzählt habe und so weiter. Also ich erwähne es zumindest dann hier mal. Ich habe nichts dazu gesagt, weil die Todesumstände halt völlig unklar sind noch. Da fehlen noch Informationen. Erst hieß es eben auch, man weiß nicht, welche Drogen der genommen hat oder so. Da wissen wir jetzt scheinbar, okay, er ist nicht an einer Drogenüberdosis gestorben oder so. Die einen sagen, er hat sich gewehrt, dolle, die anderen nicht. Ja, also die genauen Todesumstände sind halt nicht ganz klar. Und da mag ich nicht rumspekulieren, auch wenn das natürlich ein schönes Aufregerthema ist. Aber der Punkt, den man sicherlich sagen kann, der junge Mann wäre nicht tot und das ganze Thema wäre gar nicht passiert. Der ganze Vorgang, wenn Cannabis legal gewesen wäre und die Polizei sich nicht irgendwie genötigt gesehen hätte, durch die Gesetze überhaupt auf die jungen Leute da in der Parkbank zuzugehen. Soweit kann man sicher sagen, und wer mehr davon wissen will, Links in der Videobeschreibung, lest mal ein bisschen nach. Ich mag es an der Stelle jetzt hier noch nicht skandalisieren in dem Sinne. Dann habe ich noch gleich drei Videohinweise. Ich habe letzte Woche ja schon gesagt, ich bin gerade am Rumtingeln mit allen möglichen Politikern, Online-Gespräche am Führen und Parteigliederungen und so weiter. Und jetzt gibt es zwei Videos online von letzter Woche. Einmal das, was ich direkt nach der Aufnahme der letzten News gemacht habe, das Gespräch mit den Grünen in Hamburg. Das ist auf YouTube jetzt zu finden. Ich habe es verlinkt in der Videobeschreibung. Und es ist erfolgreich gewesen. Es macht Spaß auch mit den Leuten da mal in Ruhe zu reden, aber ich glaube, 2000 Views sind jetzt überschritten bei diesem Video und ich habe mal ein Jahr zurückgescrollt da in der Video-Timeline. Das war das erfolgreichste Video des letzten Jahres bei den Grünen in Hamburg im YouTube-Kanal. Dank euch, die das alle interessiert irgendwie, die da mal reingucken, wenn ich da vor Ort mit denen rede. Vielen Dank, ja, das hilft uns weiter, das hilft dem Thema, wenn die Parteien dann da merken, oh, das Thema brennt ja wirklich richtig und wenn der DHV da noch kommt, ist die Bude auch noch voll irgendwie, wenn wir drüber reden. Das kann nur gut sein. Genauso wie bei Arndt Klocke, dem Landtagsabgeordneten aus NRW, Grüne. Der hat auf Instagram mit mir ein Pläuschchen geführt. Und das habe ich euch auch verlinkt in der Videobeschreibung. Auch das ist sehr erfolgreich gelaufen von den Zuschauerzahlen her. Von daher gerne so weitermachen. Ja, kommt immer ein bisschen mit, wenn ich irgendwo hingehe. Die nächsten Termine werde ich dann nachher bei den Terminen nennen. Diesmal sind auch interessante dabei. Gleich hintereinander Linksjugend und Junge Union. Zwei Tage hintereinander weg. Größeren Spagat kann man kaum machen. Dann noch ein Video, DHV-Kanal. Ein bisschen Smoke-In-Wehleidigkeit haben wir rübergebracht zum 420 Day, weil ja im Prinzip die Smoke-Ins, die normalerweise veranstaltet werden, zum 20.04. zum internationalen Cannabis-Tag, alle ausgefallen sind, logischerweise wegen Corona. Macht keinen Spaß, da sowas zu organisieren. Aber wir haben euch ein paar Zusammenschnitte aus dem Görlitzer Park der letzten Jahre geliefert hier im Kanal mit einem kleinen Ausblick. Ja, dass wir, wenn alles gut geht, nächstes Jahr wieder eine fette Sause machen können da und 420 wieder richtig feiern können. Also die Szene lässt mehr oder weniger 420 ausfallen. Auch international habe ich da nicht viel von gehört, von irgendwelchen Riesensmoke-Ins. Aber die Medien waren trotzdem heiß drauf und haben jede Menge Artikel gebracht zu dem Thema. Und als Beispiel kann ich mal nennen hier, die Grünen in Thüringen fordern die Legalisierung von Cannabis zum 420 Day. Und überhaupt alle progressiven Parteien, die irgendwie was mit Cannabis zu tun haben, haben Pressemitteilungen rausgegeben, Video-Statements auf sozialen Medien und so weiter. War richtig was los an 420. Und ja, auch das ist natürlich ein guter Punkt. Ja, man sieht an allen diesen ganzen Interviews und den Parteien, die sich melden aktiv zum 420 Day, Cannabis ist ein Wahlkampfthema. Ja, wir sind im Bundestagswahlkampf langsam und die Parteien feuern da aus allen Rohren, die Cannabis legalisieren wollen. Gute Sache. So, und in dem Zusammenhang ist auszusehen, mein erstes Thema mit Überschrift, der 420-Medien-Hype hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass es viele Pressemeldungen gab über einen kleinen Gag sozusagen in den USA, in verschiedenen Staaten und von verschiedenen Aktivisten und von Firmen ist Cannabis verschenkt worden an Leute, die sich gerade haben impfen lassen, so als kleines Goodie. Ne? Gehst dich impfen lassen, danach kommst du mit der Bescheinigung zu uns, kriegst du ein Grämmchen Cannabis zur Belohnung als kleines Geschenk. Also in Deutschland wäre das wahrscheinlich noch ein Riesenskandal, selbst nach der Legalisierung, ja, wenn man da irgendwie Cannabis verschenken würde, einfach so. Aber in den USA, ja, netter, medienwirksamer Gag, der Antwort 20 am 20.04. richtig reinknallt sozusagen und auch in Deutschland jede Menge Pressetreffer hat. Und nochmal 420, muss man wahrscheinlich sagen, auch 420 hat auch diesen Bericht inspiriert in der Bild-Zeitung. Die haben unsere Promis für Legalisierung-Kampagne nochmal gefeatured. Ja, ist ja schon eine Weile her, dass wir die vorgestellt haben. Unsere ersten Promis, die sich mit uns zusammen bekannt haben und ihre Argumente uns geliefert haben, warum sie für die Legalisierung von Cannabis sind. Das war jetzt sozusagen nochmal in der Bild-Zeitung, insbesondere mit Marc Benecke und Rainer Biesinger. Beide mit ihren Argumenten konnten sie nochmal schön da ausbreiten sozusagen, warum sie für die Legalisierung sind und das Ganze garniert sozusagen dann auch mit den Promis in den USA, die für Legalisierung sind, in der Bild-Zeitung. Reichweitenstarke Sache. Wunderbar, wenn auch da mal andere Zielgruppen erschlossen werden sozusagen und wenn wir da ein kleines Fünkchen mit unserer Promi-Kampagne beigetragen haben dazu, dass dieser Artikel zustande gekommen ist, dann soll uns das freuen und danke an unsere Promis, die da auch weiter fleißig dranbleiben. Gute Sache. Link dazu in der Videobeschreibung, wie immer. Auch für die, die gar nicht wissen, wovon ich rede hier mit Promi-Kampagne und so, ja, der wird euch auch nochmal verlinkt. So, jetzt kommen wir zu ernsten Themen hier. Leider an 420, die Leute haben ja irgendwie, als ich nicht sofort auf Twitter auf irgendwas geantwortet habe, ja, der feiert bestimmt gerade wie irre 420. Aber nein, ich habe am 20.04. einen Artikel schreiben müssen über die polizeiliche Kriminalstatistik 2020. Ja, müssen in dem Fall, weil keine guten Nachrichten. Es war ja eine große Frage, was passiert im Corona-Jahr 2020 mit der Zahl der Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten insbesondere. Es gab ja mehrere Parameter, die sich da verschoben haben. Einerseits viel weniger Leute auf der Straße, in der Öffentlichkeit unterwegs, in Parks, auf Plätzen und so weiter, war alles ein bisschen ruhiger. Viel mehr Polizeipräsenz gleichzeitig, die eben auf diese ganzen Abstandsregelungen achten mussten und so weiter, jedenfalls in manchen Monaten im Jahr. Und gleichzeitig war natürlich deren Aufgabe im Park jetzt nicht unbedingt die Kiffer irgendwie anzuzeigen, wenn sie da welche sehen, sondern auf die Abstände zu achten. Von daher, ich war völlig unsicher, ob jetzt die Zahlen rauf oder runter gehen. Jetzt haben wir es, der Verfolgungsdruck ist weiter gestiegen. Ein erneuter Rekordwert hat sich ergeben im Jahr 2020. Die PKS, polizeiliche Kriminalstatistik, weist insgesamt 227.958 Cannabis-Delikte aus, also einzelne Strafverfahren im Zusammenhang mit Cannabis, 2.838 Verfahren mehr als 2019. Ist jetzt keine Riesenzunahme, aber doch eine Zunahme und insbesondere eben bei den allgemeinen Verstößen. Also von diesen ganzen Cannabis-Verfahren waren 188.453 Verfahren im Zusammenhang mit allgemeinen Verstößen, im Zusammenhang mit Cannabis, das heißt konsumnahe Taten, wo kein Handel, Schmuggel größerer Mengen und so weiter mit bei ist, sondern das, was eben Besitz kleiner Mengen und so, vielleicht Einfuhr geringer Mengen, sowas, 188.453 und das waren knapp 2.000 Fälle mehr als im Jahr davor. Das heißt, der ganze Zuwachs wieder mal oder der größte Teil vom Zuwachs ist auf Konsumentenverfahren entfallen, nicht etwa auf Dealer. Und damit waren auch 83% aller Cannabisverfahren gegen Konsumenten gerichtet, nicht gegen Händler. Das muss man immer wieder im Kopf haben, wenn Politiker sagen, Konsumenten in Deutschland sind ja entkriminalisiert, es gibt diese Freimengen, da passiert ja gar nichts. Ja, ein Strafverfahren passiert auf jeden Fall, auch wenn es nachher eingestellt wird. Viele von diesen Verfahren werden eingestellt. Aber man hat ein Strafverfahren und das im Massenverfahren von 188.000 Fällen in Deutschland im Jahr 2020. Wieder neuer Rekord. Übrigens in dem Zusammenhang, interessanter Gedanke nochmal, es wird ja bei der Entkriminalisierung der Konsumenten unter anderem auch über das portugiesische Modell sehr viel diskutiert. Das heißt, da werden Strafen nicht ausgesprochen, dafür werden die Leute aber zitiert vor ein Expertengremium, das die Leute sich mal angucken soll, ob die vielleicht ein Problem haben mit Drogen, ob die vielleicht Beratung brauchen, die man ihnen dann anbietet und so weiter. Jetzt frage ich mich, wer soll das denn machen bei 188.000 Strafverfahren im Jahr? Die Suchtberatungsstellen sind jetzt schon unterfinanziert, die können schon die schweren Fälle kaum alle bearbeiten. Es gibt Wartelisten für Gespräche und Behandlungen und so weiter, die sind total unterfinanziert. Und dann wollen die Politiker denen auf einmal fast 200.000 Leute im Jahr zusätzlich ins System drücken, die überhaupt kein Problem haben, größtenteils, ja, mit ihrem Konsum. Das kann so nicht funktionieren, würde ich jetzt mal annehmen. Wir brauchen eine konsequente Entkriminalisierung ohne irgendwelche Zwangsmaßnahmen. Aber man muss eben auch dazu sagen, dieser Anstieg, den ich hier skizziert habe, hat sich verlangsamt. Wir sind also jetzt im Prinzip die letzten Jahre jedes Jahr von Rekord zu Rekord gesprungen, und zwar in großen Schritten eigentlich. In 2019 ist der Anstieg noch um 7.000 Fälle gewesen bei den konsumnahen Strafverfahren. Und 2018 waren es sogar 13.000 Fälle mehr als im Vorjahr. Also Riesenschritte vorwärts sozusagen Richtung neuer Rekord, Richtung mehr Repression. Und dieses Jahr war der Anstieg halt geringer mit 2.000 zusätzlich Konsumentenverfahren. Von daher kann man sagen, Deutschland ist weiterhin ein sehr repressives Land, was Cannabis angeht. Extrem hoher Verfolgungsdruck für Konsumenten nach wie vor, auch steigend weiterhin. Aber man kann jetzt weiterhin darüber spekulieren, ob die Verlangsamung der Zunahme der Repression ein mehrjähriger Trend ist, ja, dass man jetzt so einen Berg erreichen da in der Kurve, oder ob das doch an Corona lag, dass es nicht ganz so ein hoher Anstieg war wie davor. Nochmal zur Bundespolitik. Es gab eine kleine Anfrage der Linken um das Thema unabhängiges Expertengremium zur Beratung der Bundesregierung in Sachen Drogenpolitik. Das ist ein Thema, das ist schon seit Jahren in der Diskussion. Ich erinnere da an die Resolution der 123 Strafrechtsprofessoren für eine Enquete-Kommission, die die Drogenpolitik der Bundesregierung ganz grundsätzlich auf den Prüfstand stellen soll. 2013, also 8 Jahre her jetzt mittlerweile, die Hälfte der deutschen Strafrechtsprofessoren hat da gesagt, wir haben ein Problem hier in der Drogenpolitik, wir müssen das mal genau angucken. Und jetzt gab es ja im letzten Jahr nochmal die Petition der Initiative My Brain, My Choice in die gleiche Richtung, von wegen unabhängiges Expertengremium soll die Politik mal anständig beraten. Und es gab auch zweimal schon so ein Expertengremium. Das erste Mal war es tatsächlich eine progressive Runde sozusagen unter der grünen Drogenbeauftragten Christa Nickels. Auch 20 Jahre her. Und dann kam noch mal ein anderer Expertenrat, der war aber besetzt mit Verwaltungsleuten aus Krankenkassen und Behörden und so weiter. Das war ein zahnloser Tiger. Die haben da nur ein bisschen besprochen, okay, haben wir noch ein bisschen Geld für irgendwelche Präventionsmaßnahmen der Krankenkassen hin und her, aber keine wirkliche ernsthafte Auseinandersetzung mit Drogenpolitik ganz grundsätzlich, die da stattgefunden hat. So, jetzt sind wir natürlich auch klar, die Bundesregierung kann natürlich auch mit so einem Gremium gar nichts anfangen. Ja, die werden ja immer der Bundespolitik sagen, also wirklich Fachleute, dass die Drogenpolitik miserabel ist, so wie sie jetzt gerade ist. Und wenn wir auf Teufel komm raus an einer faktenresistenten ideologischen Drogenpolitik festhalten will als Regierung, dann kann man natürlich auch keine Experten gebrauchen. Ja, dann will man die gar nicht irgendwie auf dem Schoß sitzen haben. Und jetzt in den Antworten der Bundesregierung auf die aktuelle Anfrage zu dem Thema, die liegt uns vor, diese Antworten liegen uns vor, da wird halt ein weiterer Versuch unternommen zu erklären, warum man jetzt eben so ein Beratergremium nicht für nötig hält. Und jetzt wird halt argumentiert, man will eben keine starren Strukturen schaffen, sondern anlassbezogen und flexibel mit Experten sprechen. Dieses Argument wird sowohl auf Marlene Mortler angewendet, als auch auf Daniela Ludwig als Nachfolgerin. Beide haben aus diesem Grund im Prinzip jetzt kein solches Gremium eingerichtet, heißt es in der Antwort. Und für Frau Ludwigs Zeit wird dann ausdrücklich auch auf Termine hingewiesen, die sie gemacht hat, auch mit Reformorganisationen wie zum Beispiel LEAP, Law Enforcement Against Prohibition Deutschland und auch dem Deutschen Hanfverband. Und das hat ja tatsächlich stattgefunden, dieses Gespräch, und dass Ludwig überhaupt mit uns gesprochen hat, ist sicherlich ein Fortschritt im Vergleich zum Beispiel zu Mortler, die das nicht getan hat. Schritt in die richtige Richtung. Aber wir haben uns eben auch nur einmal getroffen, einmal ein Stündchen gequatscht und das war es dann. Ja, so ein Gespräch kann natürlich auf keinen Fall eine grundsätzliche, strukturierte, organisierte Auseinandersetzung, grundsätzliche Auseinandersetzung mit der deutschen Drogenpolitik ersetzen. Ja, so wie die das da argumentieren, von wegen, wir brauchen das nicht, wir haben ja mal einen Kaffee mit dem Mannverband getrunken. Das ist natürlich Unsinn, von daher, wir schließen uns der Forderung an nach so einem Expertengremium, Enquete-Kommission oder wie auch immer. Wir denken auch, dass die deutsche Drogenpolitik grundsätzlich überprüft gehört und nehmen dann auch gerne teil an so einem Gremium, wenn es dann irgendwann mal eingerichtet wird. Nochmal Bundestag. Man hat den Eindruck, dass Nima Mowazat von den Linken und die Linken insgesamt im Bundestag jetzt nochmal zum Endspurt des Wahlkampfs sich ordentlich gedopt haben oder mal richtig loslegen. Die feuern gerade einen Antrag nach dem anderen raus. Und jetzt haben sie, inspiriert wahrscheinlich auch durch die Probleme mit dem Chemiegras, ja, also die synthetischen Cannabinoide in Marihuana getarnt, haben noch einen Antrag auf Einführung von Drug-Checking eingebracht und gestellt. Gute Sache, ja, ich habe gar nicht damit mehr gerechnet, dass jetzt vor der Wahl noch irgendwelche Anträge kommen, aber die Linken hämmern da immer noch einen nach dem anderen raus. Details dazu in der Videobeschreibung inklusive verlinktem Antrag komplett und ein Presseartikel aus der Weiß. Ich bin jedenfalls auf die Diskussion gespannt im Bundestag, weil bei dem Thema, denke ich mal, haben wir eine Mehrheit im Bundestag, wenn man jetzt mal vom Fraktionszwang absieht. Die CDU kann wahrscheinlich auch da wieder abblocken und die SPD zwingen, da nicht dafür zu stimmen. Aber auch Frau Ludwig hat sich zum Beispiel schon positiv zu Drug-Checking geäußert. Insofern bin ich gespannt, wie das jetzt da weitergeht mit dem Antrag. Und jetzt komme ich wieder zurück in die USA, waren wir heute schon mal, aber jetzt mal ohne 420 und lustige Giveaway-Cannabis-Geschichten zur Impfung, sondern Hard Facts. Und ein toller Hard Fact in dem Fall, und zwar Virginia. Der Gouverneur von Virginia hat das neue Cannabis-Gesetz unterschrieben jetzt und ich habe da schon drüber berichtet, dass das einerseits schon in diesem Juli den Eigenanbau erlaubt. Ja, ist jetzt legal in Virginia dann ab Juli eigenes Cannabis anzubauen, auch zu besitzen und so weiter. Konsumenten komplett entkriminalisiert. Aber ich habe gezögert, Virginia auch zu den Legalize-Staaten zu zählen und habe mich jetzt doch dazu durchgerungen. Virginia legalisiert Cannabis. Und ich habe deswegen gezögert, weil die haben noch kein fertiges Gesetz. Die Details stehen alle noch nicht fest, ist alles völlig unklar. Und das gefällt mir nicht, Virginia, ja, kannst du nicht ein Anstellungsgesetz sofort verabschieden, wie die anderen das auch machen, ja, ab dann kann man zählen, Gesetz verabschiedet, alle Details klar, Gouverneur hat unterschrieben, wunderbar. Oder Volksabstimmung, da sind ja auch schon sehr detaillierte Konzepte, die da dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden, ist die Sache auch klar. Aber Virginia hat einfach nur eine Deadline, eine Timeline irgendwie beschlossen, gesetzlich. Die haben gesagt, ja, Sommer 2024 legalisieren wir Cannabis. Wie genau? Keine Ahnung, aber irgendwelche Gremien werden das bis 2024 auf jeden Fall machen. Ja, ich finde das blöd. Ich hätte gerne irgendwie ein anständiges, vernünftiges, fertiges Gesetz, um hier Virginia mitzuzählen. Aber gut, ich schließe mich da den amerikanischen Kollegen an. Die sagen auch, Virginia hat legalisiert. Und der Beschluss steht ja nun mal im Parlament und der Gouverneur ist auch dafür. Von daher, okay, sind wir mal nicht so, zähl mal Virginia mit zu den Legalized-Staaten und damit steigt die legalisierte Weltbevölkerung um die 8,5 Millionen Einwohner von Virginia. Damit haben wir insgesamt dieses Jahr schon einen Zuwachs von 30 Millionen Menschen, die in Gebieten leben, in denen die vollständige Legalisierung von Cannabis beschlossene Sache ist. Es sind ja auch schon New York und New Mexico, die beiden US-Staaten, vorher dazugekommen und sind jetzt bei 177,9 Millionen Menschen legalisierte Weltbevölkerung. So, jetzt habe ich das Virginia-Ding auch erledigt. Sonst hätte ich jetzt noch 2 Jahre immer drauf gewartet. Ja, ist es jetzt soweit oder nicht? Naja, ja, ist jetzt soweit. Zack. Nochmal USA. Noch eine wichtige Sache. Es gibt einen neuen Anlauf für den Safe Banking Act. Der ist schon mal beschlossen worden, kurz vor der Präsidentschaftswahl unter Trump noch im Haus, ja, die eine Hälfte der Kammer des Parlaments, wo die Demokraten auch da schon die Mehrheit hatten. Und der Safe Banking Act sagt, dass amerikanischen Banken erlaubt werden soll, mit Unternehmen Geschäfte zu machen, die eben Cannabis verkaufen. Die in den Staaten, wo legalisiert wurde, die gibt es ja ganz normal legale Shops, aber die durften bis jetzt eben nicht mit normalen Banken zusammenarbeiten und Überweisungen ans Finanzamt machen und so, weil eben nach Bundesrecht illegale Ware. So, und das wollen die jetzt gerade ziehen und sagen, ja komm, den Staaten, wo die das dürfen, da sollen die auch eine Bank benutzen dürfen. Ja, und die Banken sollen das auf das Geld nehmen dürfen. Und das damals im Senat dann gescheitert, wo die Republikaner noch die Mehrheit hatten. Und jetzt wieder Beschluss im Haus. Und jetzt geht es wieder in den Senat, wo jetzt auch die Demokraten die Mehrheit haben. Und man hört aber munkeln, dass die da vielleicht gar nicht so einen Bock drauf haben, sich damit jetzt zu befassen, weil wohl da jetzt auch führende Demokraten gerade dabei sind, schon an einem kompletten Legalisierungsgesetz zu schrauben für die ganzen USA und da so einen kleinen Beschluss irgendwie gar nicht gebrauchen können, der dann vielleicht den Wind aus den Segeln nimmt und sagt, naja gut, jetzt haben wir ja einen Cannabis-Beschluss, brauchen wir nicht das ganz große Ding auch noch hinterher. Die wollen vielleicht sogar das ganz große Ding zuerst machen, also spannende Sache. Gleichzeitig hat auch noch Präsident Biden nochmal bekräftigt, er ist persönlich nicht für die vollständige Legalisierung, er will nur die Konsumenten entkriminalisieren und ganz viel Prävention machen und so. Und er hat auch gesagt, er würde sich noch offen lassen, ob er dann ein Legalisierungsgesetz unterschreiben würde, wenn das Parlament das verabschiedet. Also ganz spannende Sache da jetzt gerade. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und der letzte Punkt, USA. Nochmal USA. Dallas in Texas. Texas gehört jetzt nicht unbedingt zu den super progressiven US-Staaten, Südstaat. Die haben noch nicht legalisiert, wie manche anderen. Und aus Dallas kommt jetzt die Nachricht, dass man das da jetzt ernst nehmen will mit der Entkriminalisierung der Konsumenten. Die Stadt hatte das schon früher gesagt, dass sie das will und dass die Kifferjagd jetzt nicht unbedingt deren Priorität ist. Aber dann haben sie festgestellt, dass die Polizei einfach munter weiter Leute wegen Cannabis verhaftet und angezeigt hat und so. Und übrigens auch mal wieder mit Racial Profiling und so. Also fast nur bei schwarzen und braunen Amerikanern. Ja, also übersetzt von den amerikanischen Freunden, die sagen auch schwarz und braun, im Gegensatz eben zu den weißen Amerikanern, weißhäutigen, nicht spanischer Herkunft, die waren nämlich nur zu 9% von diesen Anzeigen betroffen. Nur 9% der gesamten Strafverfahren wegen Cannabisbesitz gegen Konsumenten hat weiße Amerikaner betroffen, 91% eben die anderen. Obwohl eben ja, dreimal so viel Weiße insgesamt an der Bevölkerung da sind, ja, irgendwie 30% statt 9 oder so. Naja, aber das so nebenbei. Ja, also dieses Racial Profiling ist in den USA tatsächlich auch in anderen Staaten ein wichtiges Argument. In New York war es ja gerade wesentlicher Begründung für die Legalisierung. Naja, also jetzt kommt eine offizielle Anweisung des Polizeichefs in Dallas an alle Polizisten, die sagen jetzt, ja, lasst die Leute in Ruhe. Ja, bis jetzt war das eben keine Anweisung der Polizei, sondern nur so eine politische Willensbekundung. Und jetzt sagt Polizeichef selber, okay, Schluss jetzt damit, lasst die Leute mit 2 Unzen Cannabis in Ruhe, wenn ihr die erwischt. Natürlich, wenn die nicht handeln. Ja, wenn Handel nachgewiesen wird, ist wieder was anderes. Aber einfach jemand, der mit 2 Unzen rumläuft zum Eigenverbrauch, den sollen die einfach ja, jedenfalls nicht anzeigen. Und 2 Unzen, das sind knapp 60 Gramm. Ja, also das Einzige, was passiert, die werden beschlagnahmt. Das schon, ja, die Polizei, wenn die das irgendwie mitkriegt, ja, behält die 60 Gramm und dann dürfen die Leute halt gehen, ja, ohne irgendeine Strafe oder sonst was. Und das ist schon, das nenne ich schon wirklich konsequente Entkriminalisierung, gerade wenn man das klein sich anguckt, was in Deutschland jetzt hier immer diskutiert wird, ja, mit geringer Menge Strafverfahren bei 6 Gramm oder bei 10 Gramm, mimimi. Und ich sage, komm, 60, passt schon, lass die Leute in Ruhe. Ja, und damit bin ich wieder bei den Terminen, diesmal auch wieder mit eigenen, wie angekündigt am Anfang, aber erstmal Ortsgruppen. In Koblenz geht's los, offenes Treffen der Ortsgruppe am 25. April. Ja, dann schon mein nächster Auftritt, 27. April am Dienstag, nächsten Dienstag bei Solid Day Linksjugend in Baden-Württemberg. Ich weiß übrigens gar nicht, ob das nachher online zur Verfügung stehen wird, weil das so ein interner Big Blue Button Diskussionsdings ist. Aber ihr könnt damit gucken, müsst euch da nur vorher anmelden. Ja? Infos dazu bei uns in den Terminen auf der DHV-Seite, Link in der Videobeschreibung. Ihr müsst euch da anmelden, wenn ihr das sehen wollt. Dann Ortsgruppe Rhein-Neckar, auch Dienstag, 27. genauso wie Hamburg, Ortsgruppe Klönschnack, 27. April. Und dann mein nächster Auftritt am nächsten Tag. Nach der Linksjugend in Baden-Württemberg bin ich dann eingeladen worden von der Jungen Union im Herzogtum Lauenburg und Stormarn. Das ist natürlich prima. Von der Jungen Union lasse ich mich besonders gerne einladen, weil da halt nur richtig Diskussion zu erwarten ist und weil ich da noch irgendwie wirklich Mission habe, ja, weil ich da noch was zu tun habe, weil da habe ich natürlich nicht nur lauter Befürworter, mit denen ich mich da unterhalte. Insofern freue ich mich darauf, das wird spannend. Und auch da genau das Gleiche, ja, das ist nicht sofort einfach online gestreamt, sondern ihr müsst euch da anmelden. Auch da die Infos, wo und so weiter in der Videobeschreibung bzw. bei den Terminen auf der DRV-Seite. Und dann haben wir nochmal Ortsgruppe Rhein-Neckar mit der Online-Teamsitzung am 3. Mai, Braunschweig, offenes Treffen 4. Mai und Hamburg die Gruppe nochmal am 4. Mai. Alles online übrigens, kein einziger Präsenztermin dabei. Und ein bisschen habe ich gelogen, als ich gesagt habe, ich schreibe jetzt alle meine Termine hier in diese Timeline rein. Meine englischen Termine, die mittlerweile auch irgendwie jetzt 2 anstehen, schreibe ich da nicht rein. Ja, wenn ihr die auch mitkriegen wollt, müsst ihr halt auf Social Media gucken. Sowieso solltet ihr dem Handverband folgen, wenn ihr noch mehr mitkriegen wollt als das, was ich hier in den News erzähle. Guckt euch auf Twitter, Facebook, wo auch immer, die Handverbandkanäle an, abonniert die, guckt, was wir da machen. Und da kriegt ihr dann wahrscheinlich auch mit, wenn ich da mal Englisch quatsche. Aber müsst ihr gar nicht. Ja, mir ist halt recht, wenn ihr das nicht guckt. Das ist dann für die anderen Europäer. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr dieses Video liked, den Kanal abonniert, die Glocke streichelt und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.